Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Kennen Sie das Lied »Nun bitten wir den Heiligen Geist«? Sie haben gerade etwas davon gehört. Im evangelischen Gesangbuch bundesweit ist es die Nummer 124. Um dieses Lied geht es heute in dieser Predigt. Ich möchte gern die Hintergründe dieses Liedes beleuchten. Und es ist unfassbar, was dieses Lied über die Zeiten hinweg den Menschen bedeutet hat. Hören Sie selbst mal rein. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross.
Oktober 1989, Montagabend, 17 Uhr. Die Leipziger Nikolaikirche platzt aus allen Nähten. Bis an die Ausgänge stehen die Menschen und draußen stehen noch mehr. Sind vor allem junge Menschen. Die haben die Schnauze so gestrichen voll von dem politischen System in der DDR, das ihnen so viele Freiheiten nimmt. Ein paar Wochen vorher war die Messe in Leipzig, internationale Sache. Da waren viele westliche Journalisten da und am Montagabend standen etliche Kameras vor der Nikolaikirche. Das Friedensgebet war ja an jedem Montagabend zur gleichen Zeit. Und als das Friedensgebet vorbei war, die Leute aus der Kirche kamen, da entrollte einer der Jugendlichen plötzlich ein Spruchband. Und da stand drauf, für ein offenes Land mit freien Menschen. Und sofort kamen zwei Leute von der Stasi gesprungen, die ja überall dabei waren, und entrissen dem Jugendlichen das Spruchband wieder. Aber die Kameraleute hatten es gesehen. Und das heißt, alle im Westen, die Fernseher geschaut haben, haben es gesehen. Und jetzt dann, im Oktober 89, da wollten Tausende von Menschen friedlich durch Leipzig ziehen. Beim Friedensgebet, nicht nur in der Nikolaikirche, sondern auch in anderen Kirchen in Leipzig, an diesem Montagabend, da sangen sie sich Mut zu. Und zwar mit einem uralten Lied. Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, dass er uns behüte an unserem Ende, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Kyrie eleis. Und dann gingen sie auf die Straßen. Und das waren dann schließlich, so zählt man, 70.000 Leute, die friedlich durch Leipzig zogen. Und das war, ihr lieben Konfirmanden, das war ein historischer Moment, das war der Anfang vom Ende der DDR. Dieses Lied, liebe Gemeinde, dieses Lied hat den Leuten in der Kirche, die da beim Friedensgebet saßen, damals die Kraft gegeben, die sie gebraucht haben. In diesen alten Worten haben sie sich wiedergefunden. Und so ist es wieder, immer wieder unzähligen Menschen gegangen, durch alle Jahrhunderte hindurch. Was für ein Lied! Über die Jahrhunderte hinweg haben immer wieder Menschen gesagt, boah, das ist mein Lied, das meint ja mich, dieses Lied. Das spricht in mein Elend, aber das ist auch meine Hoffnung. Was für ein Lied. Über dieses Lied will ich heute reden. Entdecken, was in diesen alten Worten tatsächlich steckt. Nun bitten wir den Heiligen Geist. Übrigens, vorher habe ich gesagt, uraltes Lied stimmt tatsächlich. Uralt, diese Worte der ersten Strophe, die sind tatsächlich 750 Jahre alt. Überlegt euch das mal. 750 Jahre. Die anderen Strophen, Strophen 2, 3, 4, sind von Martin Luther. Wenn Sie wollen, können Sie es auch gern im Gesangbuch schon aufschlagen. Wir singen dann nach der Predigt gleich die Nummer 124. Also, seit dem 13. Jahrhundert haben Menschen dieses Lied gesungen. Und zwar auf Deutsch, mit genau diesem Wortlaut. Nicht Latein, wie es in der Kirche üblich war, auf Deutsch. Im Gottesdienst und auch bei Wallfahrten. Und wenn man sich das mal anschaut, hat eigentlich einen ganz einfachen Aufbau. Da kommt zuerst die Bitte um den Geist, also nun bitten wir den Heiligen Geist. Und dann wird der Inhalt genannt. Was bitten wir denn den Heiligen Geist? Nämlich um den rechten Glauben allermeist. Und dann kommt ein Satz, der mit das beginnt. Und dieser Satz, der nennt die Wirkung des Heiligen Geistes. Ganz einfacher Aufbau, wenn man es mal sich so genauer anschaut. Diese Struktur, die zieht sich durch alle Strophen des Liedes, ist immer gleich, kann man sich wirklich dran halten. Und jede Strophe endet mit einem gleichen Wort, nämlich Kyrie eleis, also Sie wissen es, Herr, erbarme dich auf Deutsch. So, und weil das mit diesem Wort endet, Kyrie eleis, haben die Leute die letzte Silbe genommen, nämlich leis, und haben danach das ganze Lied genannt. Ja? Also dieses alte mittelalterliche Kirchenlied ist eine Leise. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort schon mal gehört haben. Die haben nicht gesagt, das ist eine Melodie oder ein Lied. Die haben gesagt, das ist eine Leise. Man singt ja immer leise am Schluss. Also, gucken wir uns das an. Hier in der ersten Strophe gleich, da bittet man also um den rechten Glauben. Und zwar allermeist. Also vor allen Dingen und richtig intensiv. Nach dem Motto, Leute, wenn wir den Heiligen Geist um was bitten, dann lasst uns um den rechten Glauben bitten. Und dann geht es in der ersten Strophe hier gleich ums Sterben. Der Geist behütet die Menschen beim Sterben, das heißt ja an unserem Ende, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Und wissen Sie was? Natürlich wissen wir alle, was Elend ist, stimmt's? Aber das haben die Leute damals im Mittelalter anders gehört. Die hörten da was anderes. Das ist doch interessant. Die hörten nicht nur das Elend, in dem sie leben, sondern Elende, wenn man es in der Mitte betont, damals hat man es in der Mitte betont, Elende, das war ein anderes Wort für Ausland. Also wir sagen heute auch Gelände, ja, das Gelände draußen. Ein anderes Wort für Exil, also jedenfalls da, wo wir keine Heimat haben, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Und als dann in der DDR 1989 die Leute dieses Lied gesungen haben, haben sie sich auch deshalb darin wiedergefunden, weil es gab viele Leute, die gesagt haben, dass dieses Land ist nicht mehr meine Heimat. Dieses Land, in der dermaßen alle politisch überwacht werden und unterdrückt werden, das ist nicht mehr meine Heimat. Deswegen gab es da viele Ausreisewillige. Die Ausreiseanträge wurden natürlich nicht genehmigt, aber da haben sich die Leute wiedergefunden. Ob wir jetzt Ausland sagen oder einfach unser Elend, in dem wir manchmal sind, das Lied ist für alle da. Und es ist nicht so, dass es in diesem Lied nur ums Sterben geht. Das sage ich gleich am Anfang. Es geht nicht nur ums Sterben. Ja. Obwohl es auch mal erlaubt ist, darüber nachzudenken und dieses Thema nicht immer zu verdrängen. So, und jetzt ist dieses als Lied aus dem 13. Jahrhundert zu Martin Luthers Zeiten immer noch gesungen worden. Da gab es nur diese erste Strophe, mehr gab es da noch nicht. Aber das ist da gesungen worden, und zwar mit Inbrunst, muss ich sagen. Denn ein Bekannter von Martin Luther, der Thomas Münzer, hat einen Entwurf gemacht für einen deutschsprachigen Gottesdienst. Und da hat er dieses Lied eingebaut. Nun bitten wir den Heiligen Geist. Also das war wirklich absolut in damals zu Martin Luthers Zeit. Für Martin Luther selber war es eine schwierige Zeit, so Anfang der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts, also 1523, 24, war für Martin Luther echt hart, weil alle auf ihn eingeschlagen haben. Seine Feinde sowieso, also damals die Kirche, die altgläubige Kirche, sagt man ja, die haben gesagt, genauso wie die politischen Herrscher, Martin Luther, was du machst, du wiegelst das Volk auf, das wird ein Blutvergießen geben und du bist dran schuld. Aber auch seine Freunde haben auf ihn eingeschlagen, Thomas Münzer, Andreas Karlstadt, und haben gesagt, Martin Luther, du musst viel radikaler sein, sonst bringt das doch gar nichts. Und die waren viel radikaler. Das waren die Leute, die durch die Kirchen gezogen sind und alle heiligen Figuren auf die Straße geschmissen haben zum Beispiel. Von allen Seiten haben sie auf Martin Luther eingeprügelt. Und naja, im Ernst, Ein Jahr später gab es den Bauernkrieg und das war ein Blutvergießen. Eine ganz brisante Zeit und die junge Reformation stand damals als Ganzes auf dem Spiel. Ich sag's Ihnen, das war spitz auf Knopf. Und wie hat Martin Luther reagiert? Er hat auf geistliche Weise reagiert, zum Beispiel, indem er neue Lieder gedichtet hat. Und so hat er auch dieses Lied genommen, dieses alte Lied, nun bitten wir den Heiligen Geist, da gab es diese eine Strophe und hat gesagt, da mache ich noch ein paar Strophen dazu, um das mal zu erklären. Naja, diese eine Strophe hat ja dazu eingeladen, oder? Also wenn man singt, nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, dann stellt sich doch die Frage, ja, was ist denn der rechte Glaube, um den es da geht? Wie sieht er denn aus? Und in den drei Strophen, die Martin Luther dann gedichtet hat, hat er eine Antwort gegeben auf diese Frage. Und trotzdem, obwohl dieses Lied aus so einer hart umkämpften Zeit kommt, aus einem Konflikt heraus entstanden ist, trotzdem ist das kein Bekenntnislied, kein dogmatisches Lied. Da gibt es andere Lieder im Liederbuch, die wir haben, im Gesangbuch. Sondern das ist ein Lied, mit dem Martin Luther die Leute trösten wollte und sie aufbauen wollte. Es sollte eine Glaubenshilfe sein, eine Ermutigung. Und in diesen drei Strophen hat Martin Luther deutlich gemacht, was Glaube ist. Und für ihn ganz wichtig, der rechte Glaube ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Es ist nicht dein Werk, wenn du glaubst, es ist nicht deine Leistung, wenn du glaubst, es ist ganz Gabe von Gott. Also, dieser Gedanke ist sowas von typisch Luther. Und wenn Sie das jetzt mal im Überblick anschauen, diese drei Strophen, drei ist ja nicht viel, ist ja überschaubar, dann fällt einem Folgendes auf. Worum geht's? Also in der zweiten Strophe, du wertes Licht, gib uns deinen Schein, lehr uns Jesus Christ kennen allein. Da fällt das Wort auf, lehr uns kennen. Da geht's um Lehre in diesem Lied, in dieser Strophe. Die dritte Strophe, du süße Lieb, schenk uns deine Gunst, lass uns empfinden der Lieb in Brunst. Da geht's ganz klar um Liebe. Jetzt haben wir Lehre und Liebe. Und jetzt kommt die letzte Strophe. Du höchster Tröster in aller Not, hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch Tod. Da geht es ganz klar um Trost. Lehre, Liebe, Trost. Andere merken sich das, indem sie das zusammenbringen mit diesen drei Stichworten Glaube, Liebe, Hoffnung. So kann man sich's auch merken. Schauen wir mal die Strophen genauer an. Die zweite Strophe. Du wertes Licht, gib uns deinen Schein, lehr uns Jesus Christ kennen allein, dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland, der uns Pracht hat zum rechten Vaterland, Kyrie eleis. Also da spricht Martin Luther den Heiligen Geist an als Licht. Du wertes Licht, gib uns deinen Schein. Es geht um Licht, es geht um Erleuchtung. Ohne Erleuchtung gibt es keinen Glauben. Aber typisch Luther, ja, der sagt jetzt nicht, lass uns leuchten, sondern er sagt, gib uns deinen Schein. Glaube ist eine Gabe. Wenn hier irgendwas leuchtet, dann leuchtet Gott in uns und nicht wir. Also mit anderen Worten, es ist ein Gebet, Gott wirke in uns, erleuchte uns. Also gut, was soll er denn jetzt tun, der Heilige Geist? Luther schreibt, lehr uns Jesus Christ kennen allein. Und da merkt man richtig, mit welchen Sätzen aus der Bibel Martin Luther umgegangen ist, als er dieses Lied gedichtet hat. Jesus hat mal gesagt, es ist im Johannesevangelium aufgeschrieben, Kapitel 14, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und genau das hat Martin Luther in dieses Lied reingeschrieben. Der Geist lehrt uns, Jesus Christus zu kennen. Jesus ist der treue Heiland, der uns zum rechten Vaterland gebracht hat. Der Geist lehrt uns, an Jesus zu bleiben. Und dieses Jesus kennen ist jetzt nicht eine Sache, die Sie in einer Minute erledigen können. Ja? Es geht also nicht darum, um die Frage, kennst du Jesus? Ja, okay, Haken dran. Und das geht's nicht. Denn Jesus Christus kennen, das ist eine Sache, die wir jeden Tag neu leben. Und darum geht's. Wenn es also in der ersten Strophe um das Lehren geht, der Geist lehrt uns, Jesus Christus zu kennen, dann ist der Inhalt von diesem Lehren die Beziehung zu Jesus Christus. Deswegen sage ich Ihnen allen und euch Jungs ganz am Anfang hier dieser Zeit eine ganz wichtige Sache. Also wenn es um Glaube geht. Glaube ist eine persönliche Sache, Glaube ist eine Beziehungsfrage. Im Glauben geht es nicht um richtig oder falsch. Ja, es geht nicht um Lehrsätze, du musst das tun und das darfst du nicht tun. Um das geht es nicht, das kommt auch irgendwann. Ja. Aber zunächst geht es eigentlich nur um die Frage, kannst du zu Jesus Christus du sagen? Also, es geht darum, dass ich Jesus Christus als Person kenne und dass ich so ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihm habe. Das ist der Kern des Glaubens. Man kann es nicht oft genug sagen. Und mit diesen Zeilen erklärt Martin Luther also die erste Strophe, was der rechte Glaube ist. So, aber jetzt ist für mich das wirklich Bemerkenswerte, dass Martin Luther mit der zweiten Strophe an einer Stelle auch der ersten widerspricht. Der stellt das mal klar. Er lässt diese mittelalterliche Strophe und sagt, aber Leute, da gibt es noch was anderes. Ja? Also in der ersten Strophe heißt es ja, dass er uns behüte an unserem Ende, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Und ich habe Ihnen gesagt, Elend damals, auch Exil oder Ausland, auf jeden Fall nicht Heimat. Da steckt, in dieser Zeile steckt die ganze Angst vor dem Leben drin. Die Angst vor der Welt und die Sehnsucht nach dem Himmel. Die Leute im Mittelalter hatten es noch ein paar Stufen härter als wir. Und dann schreibt Martin Luther in der zweiten Strophe, Jesus hat uns gebracht zum rechten Vaterland. Oh. Und damit sagt er ja den Leuten von der ersten Strophe, ey, hört mal her, du bist nicht fremd hier in dieser Welt, du musst nicht in den Himmel flüchten. Warum? Da, wo Gott ist, der dein Vater ist, da ist dein Vaterland, da ist deine Heimat. Und so macht Martin Luther den Leuten Mut und sagt, ihr könnt es in dieser Welt aushalten, haltet es in diesem Leben aus. Engagiert euch hier, weil wir Gott, unseren Vater, bei uns haben, wo wir auch sind. Wir sind schon im Vaterland. Und das, finde ich, das war auch das Besondere bei diesen Protestmärschen damals in der DDR, 1989. Ich habe Ihnen gesagt, die Leute haben haufenweise Ausreiseanträge gestellt. Aber die große Wende kam dann, als die Leute gesagt haben, so, wir wollen nicht mehr raus hier. Wir wollen nicht mehr weg, wir wollen nicht mehr ausreisen, wir wollen hier bleiben, wir wollen, dass unser Land hier besser wird. Hier wollen wir Freiheit, wir wollen nicht raus dahin, wo es Freiheit gibt, wir wollen hier Freiheit. Das waren diese 70.000 Leute, die damals durch Leipzig gezogen sind. Und manche von ihnen, vielleicht auch nur ein paar ganz wenige, aber manche von ihnen haben diesen Mut und diesen starken Willen in diesem Lied gefunden. Also die zweite Strophe sagt uns, im Glauben geht es um das persönliche Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus, das ist Glaube. Und der Heilige Geist erleuchtet uns und lehrt uns, wie das geht. Und so finden wir einen starken Stand in dieser Welt, weil da, wo Gott ist, da ist unsere geistliche Heimat. Wir brauchen nicht auszuwandern. Und jetzt zur zweiten Hälfte des Liedes, die Strophe 3, ist ja ganz klar, da geht es um das Thema Liebe. Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst. Lass uns empfinden der Lieb Inbrunst, dass wir uns von Herzen einander lieben und im Frieden auf einem Sinn bleiben, Kyrie eleis. Hier, es ist ja immer noch der Heilige Geist angeredet, gell? Hier sagt Martin Luther zum Heiligen Geist, du süße Lieb. Er redet den Heiligen Geist als Liebe an. Der Heilige Geist schenkt uns seine Liebe und füllt uns mit ihr. Paulus hat mal im Römerbrief geschrieben, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sie sehen, dieses Lied atmet die Bibel in jeder Zeile. Und so können wir Liebe empfinden und als zweiten Schritt können wir dann die empfangene Liebe weitergeben und Frieden schaffen, war Martin Luther wichtig. Wenn, also Liebe, ja, wenn jemand Hass predigt, kann er sich nicht auf den Heiligen Geist und auf die Bibel berufen, obwohl es manche machen. Naja, unser Alltag ist ja nicht immer so liebevoll und friedlich, aber genau deswegen sollen wir Gott darum bitten, den Heiligen Geist, dass er uns immer mehr mit seiner Liebe erfüllt. Lass uns empfinden die Inbrunst der Liebe, dichtet Martin Luther. Also, wenn euch Jungs mal jemand fragt, was Inbrunst bedeutet, das Wort kennt eigentlich keiner mehr. Weiß jemand gerade ein anderes Wort für Inbrunst, zufällig? Ja, Hingabe, Intensität. Wörtlich meint es, glaube ich, sogar die Glut vom Feuer. Brunst ist die Glut, also Feuersbrunst, sagt man ja. Also so richtig vollkommen intensiv. Das merkt man ja. Das klingt nicht nach ein bisschen Liebe, sondern nach der vollen Dosis. Lassen Sie uns Gott darum bitten. Und dann kommen wir zur vierten Strophe zum Schluss. Und nun spricht Martin Luther den Heiligen Geist an als Tröster in aller Not. Sie haben es in der Schriftlesung vorher gehört, der Heilige Geist, der Tröster. Es geht um Trost. Also, du höchster Tröster in aller Not, hilf, dass wir nicht fürchten, Schand noch Tod, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen, Kyrie eleis. Ich frage zum vierten Mal, was macht der Heilige Geist nach diesen Worten? Er nimmt uns die Angst vor Schand und Tod. Also Schand würde ich sagen, wahrscheinlich sagen wir heute mehr Demütigung. Er bewahrt uns vor der Verzweiflung, also dass unsere Sinne nicht verzagen. Und er steht uns in der tiefsten Anfechtung bei, nämlich dann, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Das ist ein geistlicher Kampf gemeint. Gell? Der Widersacher klagt uns bei Gott an und sagt, der hat die Todesstrafe verdient. Du siehst doch, wie der drauf ist und wie der lebt. Da musst du als gerechter Gott doch sagen, der hat die Todesstrafe verdient, oder? Dahinter steckt die theologische Erkenntnis, dass die Sünde unweigerlich zum Tod führt. Paulus hat mal geschrieben, der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Darum geht es also in dieser Strophe. Diese Strophe macht uns klar, wer Christ ist, lebt noch lange nicht im Paradies. Da sind nicht alle Probleme gelöst. Es geht nicht alles glatt ab, wenn man Christ ist. Anfechtungen gehören zum Glauben dazu. Also nochmal, man denkt vielleicht, einen starken Glauben hast du dann, wenn du keine Anfechtungen mehr hast. Das stimmt nicht. Anfechtungen gehören immer zum Glauben dazu. Sie sind kein Kennzeichen für einen schwachen Glauben. Und Demütigung und Sterben ist manchmal auch ganz nah. Eine sehr realistische Sicht auf das Leben. Aber nun kommt ja der Heilige Geist und Gott schickt uns den Tröster, seinen Heiligen Geist. Und der Geist Gottes wirkt in uns. Er macht unsere Angst kleiner, vor allem die Todesangst. Er macht uns Mut. Er bewahrt uns oft vor Verzweiflung. Ich sage nicht immer, aber ich sage oft. Er schenkt uns neue Hoffnung. Und das alles steckt in dieser vierten Strophe drin, dieses Liedes. Also wenn ich es zum Schluss einfach mal zusammenfasse, was dieses Lied mir bedeutet, dann denke ich, Martin Luther hat also ein Lied genommen, das war zu seiner Zeit schon ein Golden Oldie, das war ja damals schon Jahrhunderte alt, und dann hat er dieses Lied genommen, weil es immer noch top aktuell war, die Leute haben es mit Inbrunst gesungen, und dann hat er aber drei Strophen angehängt, die uns helfen sollen, weil sie uns zeigen, was der Heilige Geist alles für uns macht. Erleuchtung schenken, wenn wir mit unserem Latein mal wieder am Ende sind. Wie er in unser Leben eingreift, uns gewiss macht, dein Vater, Gott, ist bei dir. Du bist schon zu Hause. Wie er uns Glauben schenkt und Liebe schenkt und Trost und zu uns sagt, hab keine Angst, verzweifle nicht, ich halte dich. Und wie er uns auf diese Weise stärkt, wie er Liebe in uns wachsen lässt, uns zum so und so vielten Mal inneren Frieden schenkt bei allem, was uns auffüllt. Das alles ist dieses Lied für mich. Und wir haben es ja nicht als festen Besitz. Wir sollen Gott ja um das alles bitten. Deswegen heißt es ja immer Kyrie eleis, Herr, erbarme dich. Und Gott wird uns nicht hängen lassen. Er ist bei uns als Heiliger Geist. Er beschenkt uns mit dem, was wir brauchen, um unser Leben zu bestehen. Und dann können wir loslegen und anpacken, was wir als Aufgaben vor uns haben, können den Menschen um uns herum helfen, können uns in diese Gesellschaft einbringen. Dazu macht dieses Lied Mut. Amen.